Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ging es heute in den Münchner Kammerspielen zärtlich zu? Wie viel Aufklärung über preußische Geschichte braucht es in Deutschland? Und wird Vivaldis Oper Griselda zu Recht so selten gespielt? Themen dieser Stunde. Constance Debray, die 1972 geborene Französin, hatte schon zwei Romane veröffentlicht, als sie Juristin wurde, um diesen Job und vieles mehr nach ein paar Jahren an den Nagel zu hängen. Vor 2 Jahren erschien Love Me Tender auf Deutsch und wir sind jetzt gespannt, wie Felicitas Brucker diese Selbstfindungsgeschichte heute in München auf die Bühne gebracht hat.
Man sagt mir, es ist normal, dass mein Sohn mich ablehnt und dass ein Kind seine Mutter braucht.
Die Realität ist, dass eine Richterin einem kleinen Jungen, meinem Sohn, der einmal ein Mann sein wird, sagt, dass seine Mutter schuldig ist, weil sein allmächtiger Vater das behauptet hat.
Die Realität ist, dass alle denken, dass ich keine wirkliche Mutter bin, weil ich keine wirkliche Frau bin, weil ich die Männer nicht wirklich liebe.
Die Realität ist, dass das Recht immer noch beim Stärkeren liegt und die Gerechtigkeit eine Farce bleibt.
Aus Love Me Tender, Liebe mich zärtlich nach dem Roman von Constance Debray in den Münchner Kammerspielen. Theaterkritiker Christoph Leibold war heute Abend bei der Premiere. Die Suche nach dem richtigen Leben im Falschen, das hat Constance Debray in den letzten Jahren immer wieder thematisiert. Love Me Tender umkreist autofiktional die Familie.
Ja, richtiges Leben im Falschen. Also der Abend stellt so ein bisschen die Frage, was das ist, eine richtige Familie, oder man kann sagen, hinterfragt die Vorstellung davon, was so gemeinhin als richtige Familie durchgeht gesellschaftlich. Für die Ich-Erzählerin, die übrigens hier von 3 Schauspielerinnen repräsentiert wird, wir haben es ja gehört in der Zuspielung so ein bisschen, für die fühlt sich das angeblich richtige Familienleben eigentlich falsch an, und darum hängt sie eben den Job als Anwältin an Nagel, um Autorin zu werden, verzichtet auf ein gutes, sicheres Einkommen, auf eine schöne Wohnung, zieht in eine kleine Butze und vor allem trennt sich von ihrem Mann Laurent, um fortan Frauen zu lieben, und das auch nicht in festen Beziehungen, sondern ständig mit wechselnden Partnern. Und Laurent startet dann so einen Feldzug gegen sie und instrumentalisiert den gemeinsamen Sohn Paul, bezichtigt seine Ex-Frau der Pädophilie und kommt vor Gericht damit durch, und weil ihr Leben eben als solches das neue Leben der gesellschaftlichen Norm quasi nicht entspricht und damit per se suspekt ist, kann er eben damit durchkommen. Die Gesellschaft beharrt sozusagen drauf, was ist das richtige Leben, das richtige Familienleben, und Constance Debray, beziehungsweise also ihr fiktionales alter Ego, deren Leben geht eben nicht als normal durch, zählt nicht mehr als normal hier.
Was für eine Bühne hat Viva Schutt dazu gebaut?
Ich könnte sagen, auf alle Fälle auch keine normale, also keine naturalistische. Das ist eher so ein Performance-Space, das ist so ein weißes, glänzendes, fast spiegelndes Rechteck auf dem Boden. Es gibt im Raum auch 3 Leuchtkästen, die auch Videoscreens sind. Manchmal werfen die nur Gleisen, das ist fast so ein sezierendes Neonlicht. Mal sieht man Videobilder, teilweise vorproduziert, oder auch im Raum verteilte Kameras filmen die Darstellerinnen auf der Bühne live, und das wird auf Screens gezeigt. Das hat auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dieser Lebensentwurf der Ich-Erzählerin, der steht quasi unter permanenter kritischer Beobachtung und auch so unter so einem Rechtfertigungsdruck gesellschaftlich. Und dazu schwingt, das ist noch ein sehr eindrucksvolles Bild, über den Köpfen auch Neonröhren, wie so eine lange Skulptur, fast wie ein Stalaktit, irgendwie auch phallisch, also vielleicht so auch ein Bild patriarchaler Übermacht, oder auch, dann leuchtet es mal leuchtet es nicht, wie ein Leucht- oder auch ein Damoklesschwert, jedenfalls sehr bedrohlich, und das, was natürlich gut auch zu der Lage von der Protagonistin hier passt.
Untermauert das Bühnenbild dann den Umgang von Felicitas Brucker mit diesem Text über gesellschaftliche Zwänge?
Ja, irgendwie schon, weil diese 3 Spielerinnen, die Frau verkörpern, sind ja eigentlich fast hier auch so ein bisschen schutzlos ausgesetzt. Also man kann sich auf der Bühne nicht verstecken, es gibt aber auch irgendwie kein Entkommen. Da ist viel Bewegung drin, viel Rastlosigkeit, so ein verzweifeltes auf dem Kreis laufen, dann wieder erschöpftes Innehalten, was eben sehr gut passt zu dem, was da verhandelt wird. Weil die Ich-Erzählerin, die kämpft ja natürlich dann für das Recht, ihren Sohn sehen zu dürfen. Und es ist dann auch nach gar nicht so langer Zeit klar, dass die Vorwürfe des Ex-Manns unhaltbar sind. Aber es dauert dann ewig, bis ein weiterer Gerichtstermin angesetzt wird und sozusagen auch die Gesellschaft auf was anderes einschwenkt. Und in all der Zeit spielt Pauls Vater also weiter miese Spielchen, um ihr den Sohn vorzuenthalten. So, dieser Kampf in dieser Bühne, abwechselnd mit Phasen des, ja, des Kämpfens, des Rennens, des Anrennens und der Resignation, macht eigentlich der Raum und das Spiel dann auch sehr, ja, eigentlich physisch nachvollziehbar und miterlebbar.
Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt aus der Inszenierung gehört. Welche Tonlage dominiert denn, Anklage oder Auseinandersetzung?
Ich würde vielleicht sagen, es ist ein Aufschrei. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist ja auch noch ein innerer Kampf. Also die Erzählerin kämpft ja nicht nur um den Sohn, sondern der Schritt davor war ja, das alte Leben abzuschließen. Sie kämpft um radikale Freiheit, einen Lebensentwurf eben fernab der Normen. Und da gerät sie auch mit ihren Liebhaberinnen in Konflikt, die oft Nähe und feste Bindung suchen, was sie zunächst gar nicht will. Und sie hat so einen inneren Zwiespalt, denn die radikale Freiheit, das würde ja auch bedeuten, wirklich alle Bindungen zu kappen, also vielleicht auch zu Paul, dem Sohn, auch darüber denkt sie nach. Und dieses sich freimachen von allem ist sehr schmerzhaft, darum sage ich Aufschrei. Und so die Momente der größten Freiheit, wir haben gehört, da ist auch Musik drin, die sind musikalisch. Also es gibt viel Musik, auch Live-Gesang, elektronische Techno-Beats, zu denen die Spielerinnen entfesselt tanzen. Es gibt ja so Nouvelle-Chanson-Momente, Bombast-Pop. Und das sind dann so Augenblicke der Entgrenzung und des Empowerments.
Und geht die Inszenierung mit den drei Schauspielerinnen für Sie am Ende auch auf?
Das ist ganz famos gelöst. Also es hat erstmal praktische Vorteile. Es ist ein Monolog, in dem das Geschehen geschildert wird, verteilt auf drei Sprecherinnen. Aber es hüpft ja immer wieder in angedeutete Spielszenen, wo dann eben nicht alle die Ich-Erzählerin sind, sondern wechselweise mal auch zu Paul, dem Sohn werden, zu Laurent, dem Ex-Mann, zur Liebespartnerin oder Richterinnen und so weiter. Und wir haben, ich will jetzt nicht sagen drei Facetten von der Figur, aber sehr unterschiedliche Temperamente von drei großartigen Spielerinnen. Also Katharina Bach, die hat so die größte Wucht und Wut, und Annette Paulmann gehören dann eher so die melancholischen, lakonischen Momente, und Jelena Kuljic, die balanciert so auf dem Grat dazwischen. Also und letztlich erzählt dann so eine Dreiteilung auch was von der inneren Zerrissenheit, die ich angesprochen habe, der Figur, und gleichzeitig stehen die dann zusammen, nehmen sich in den Arm, das sind dann vielleicht die Momente der Tenderness, der Zärtlichkeit, was so eine Solidarität von dieser Figur zu sich selbst dann anzeigt und einen starken Willen, der sich hier zusammenballt. Also es ist echt wirklich sehr, sehr klug komponiert und sehr überzeugender Theaterabend.
Christoph Leibold über die Premiere von Love Me Tender. Die nächsten Vorstellungen in den Münchner Kammerspielen sind am kommenden Sonntag und Dienstag. Die Familie des letzten deutschen Kaisers hatte lange und sehr verbissen um das gekämpft, was sie 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie in Deutschland für ihr Eigentum hielt. Im vergangenen Mai überraschte es dann viele, dass der Streit um Erbe und Entschädigung beigelegt und die Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz aus der Taufe gehoben wurde. In Potsdam hat heute ein zweitägiges Symposium über die Hohenzollernmonarchie als nationales Erbe begonnen. Zu den Gastgebern gehört auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, und ihr Generaldirektor Christoph Martin Vogter ist nach dem ersten Tag der Veranstaltung am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Pro Gloria et Patria, also für Ruhm und Vaterland, ist der Titel der Veranstaltung. Wie wichtig ist es den Veranstaltern, die historische Bedeutung der Hohenzollern seit Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. zu kennen, wirklich wissenschaftlich zu kennen?
Das ist natürlich für die historische Forschung extrem wichtig und auch für unsere Arbeit mit den Schlössern und Parks, die ehemals den Hohenzollernherrschern gehörten. Heute ist der Schwerpunkt bei der Konferenz etwas anders, heute und morgen. Es geht um die Frage, wie ist auf die Hohenzollern geblickt worden, was ist von ihnen weitergegeben worden, was ist geschätzt worden in der Weimarer Republik und dann in der Nachkriegszeit bis heute.
Das heißt, Sie versuchen Einblicke zu geben in ein Stück untergegangene Geschichte oder weiterhin lebendige Geschichte. Es geht ja um unser nationales Erbe.
Ja, vor allen Dingen um die instrumentalisierte Geschichte. Wir haben ja in den letzten Jahren bemerkt, dass das Interesse an Preußen wächst. Also generell seit den 80er Jahren, in den letzten Jahren wächst aber auch das Interesse der alten und der neuen Rechten an Preußen. Und wenn man von Faszination spricht, ist genauso wichtig immer die Frage, was wird dabei dann eigentlich nicht mehr gesehen. Und deshalb haben wir uns an einigen Symbolfiguren Preußens heute sozusagen abgearbeitet, an dem Soldatenkönig, an Friedrich II., Friedrich dem Großen, um zu sehen, wie sind die dargestellt worden zu verschiedenen Zeiten. Wir diskutieren sehr eifrig auch, welche Faszination gibt es da heute noch.
Ein Programmpunkt heute auch die neue Verklärung des Wilhelminismus. Wer verklärt und warum?
Wir merken seit einigen Jahren, das Kaiserreich wird häufig gesehen als so eine Art gute alte Zeit, wo noch alles in Ordnung war, wo die Kaiserfamilie Weihnachten gefeiert hat und das Land sozusagen in Ordnung war. Das ist also eine konservative Fantasie, manchmal auch eine wirklich rechte Fantasie, die sich vorstellt, wie es in einem Land mit einem starken Herrscher, wo alles sich an seinem richtigen Ort befindet, wo Frauen am Herd sind, wie das dazugehen könnte. Und das hat sich in den letzten Jahren enorm verstärkt. Dieses Phänomen haben wir eben heute in einem Vortrag nachvollzogen und sehr gründlich diskutiert.
Wenn wir das Ganze jetzt eine Ebene höher heben, Wilhelminismus und der Soldatenkönig, gibt es da eine rote Linie, um auch zu verstehen, worüber Sie heute offensichtlich sehr lebhaft diskutiert haben?
Ja, also in der Wahrnehmung ist es so, dass es sich um autoritäre Systeme handelt. Es handelt sich um undemokratische Systeme, wo klar von oben regiert wird. Es sind Gesellschaftsformen, wo Frauen fast keine Rolle spielen oder jedenfalls sehr klar an ihren Ort verwiesen werden. Das heißt, es sind klassische Elemente, die heute ja bei der Rechten wieder eine große Rolle spielen und wo man sich dort versucht, ein historisches Vorbild zu schaffen oder zu finden, auf das man sich beziehen kann. Das ist dann immer nur teilweise richtig, also wenn man sich da historisch auskennt, weiß man, ganz so war es auch nicht. Aber es sind eben sehr wirkmächtige Bilder, die heute genutzt werden.
Ob bzw. dass Wilhelm II. Dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub leistete, war ja kein unwichtiger Punkt im Streit bzw. in der Streitbeilegung mit der heutigen Hohenzollernführung. Können Sie uns auch kurz noch zusammenfassen, wie der Historiker Winfried Süß dazu heute Stellung genommen hat?
Ja, also Herr Süß war ja einer der Historiker, die von den Hohenzollern verklagt worden sind aufgrund ihrer wissenschaftlichen Äußerungen zu den Verstrickungen der Hohenzollern-Familie mit den Nationalsozialisten und der nationalsozialistischen Regierung. Er hat also heute vor allen Dingen darüber berichtet, welche Forschung es auf Seiten der Historiker gab, welche Einigung sozusagen erzielt worden ist. Also heute gibt es eine breite Einigung dazu, dass viele Figuren der Hohenzollern-Familie, insbesondere der Kronprinz, um den es in dem Gerichtsverfahren ging, dem nationalsozialistischen System Vorschub verliehen haben und es aktiv unterstützt haben. Und er hat dann aber eben auch berichtet, wie die Reaktion der Hohenzollern war und wie sich dieser Rechtsstreit zwischen den Hohenzollern und den einzelnen Journalisten und Historikern abgespielt hat. Denn es gab ja von Seiten der Hohenzollern-Familie den Versuch, diese Diskussion an der Quelle zu unterdrücken und Historiker daran zu hindern, dieser Frage auf den Grund zu gehen.
Welche Bedeutung hat es für Sie, dass dieser Schwerpunkt morgen auf dem Symposium Preußen und die Monarchie als Referenz für die neuen Rechten das große Thema sein wird? Wie bedrohlich ist das für Sie und wie stehen Sie dazu, jetzt mit dieser zweitägigen Veranstaltung, die restlos ausverkauft ist, Fakten von Fake zu unterscheiden?
Das ist für uns ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir stehen ja für ein sehr komplexes und teilweise auch wunderschönes Erbe der Hohenzollern mit den Parks und den Schlössern. Das sind historische Orte und Orte der Kunst, die wir in ihrer Widersprüchlichkeit, Ambivalenz und Komplexität in der Geschichte vermitteln wollen. Wenn jetzt relativ plötzlich in den letzten Jahren aus der Rechten ein Versuch unternommen wird, dieses Konzept Preußen zu vereinfachen, und zwar im Sinne eben einer Feier von undemokratischen Systemen, dann müssen wir das verstehen und wir müssen darauf vorbereitet sein und wir müssen wissen, wie wir darauf reagieren können.
Wie?
Der beste Ansatzpunkt ist immer erst einmal eine gute Information. Das heißt, wir sind wie viele Museen, gerade historische Museen in Deutschland im Moment dabei, dass wir eben sehr viel stärker auch unsere historische Vermittlung auch auf die aktuellen Diskussionen beziehen.
In welchem Stadium, glauben Sie, befindet sich diese Instrumentalisierung Preußens durch die sogenannten Reichsbürger bzw. durch die AfD?
Es ist im Moment noch ein widersprüchliches Bild, was wir haben. Das ist auch nicht in allen Teilen Deutschlands gleich. Also hier in Potsdam haben wir sehr stark mit den Reichsbürgern zu tun, die den Geburtstag des derzeitigen Hauschefs der Hohenzollern feiern wollen, einmal im Jahr, also von Prinz Georg Friedrich. Und das ist eine regelmäßige Veranstaltung geworden. Wir haben einzelne Nachfragen, die von einem AfD-Hintergrund aus gestellt worden sind. Aber es ist noch kein einheitliches Bild. Es gibt ganz starke zugespitzte Positionen aus Thüringen und aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Das heißt, da ist eine Landschaft dabei, sich gerade entweder zu formieren oder in ihrer Widersprüchlichkeit zu zeigen. Und wir wollen natürlich auch gut informiert sein und wissen, was dort gerade passiert und mit den Phänomenen bei uns vor dem Haus gut umgehen können. Denn wir wollen ja dazu beitragen, dass die Diskussion sich wieder versachlicht, dass Informationen eine Rolle spielen und dass Geschichte auch in ihrer großen Widersprüchlichkeit wahrgenommen und respektiert wird.
Wie nötig ist also Aufklärung der Öffentlichkeit durch Öffentlichkeit?
Das ist absolut zentral. Wir leben in einer Zeit, wo Dinge einfach behauptet werden können, wo Bilder in jeder Form manipuliert werden können, Behauptungen beliebig belegbar sind, scheinbar. Das heißt, wir müssen uns auch zeitgemäße Strategien entwickeln, wie wir die richtigen Informationen präsentieren können und wie wir vor allem auch darauf hinweisen können, dass Geschichte immer vielfältig, immer widersprüchlich war und es nicht einen einfachen Blick auf eine Herrscherfamilie oder einen Staat geben kann, die das kurz zusammenfasst.
Sagt Christoph Martin Vogt, Herr Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Morgen geht das Symposium, ich habe es schon gesagt, es ist ausverkauft, über die Hohenzollern in Potsdam weiter und zu Ende. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen jetzt einen sehr schönen Feierabend.
Vielen Dank.
Das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 an der israelischen Zivilbevölkerung. Grund für den damaligen Berliner Senat, in der Kulturverwaltung für Projekte gegen Antisemitismus und zur Förderung des interreligiösen Dialogs 20 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Als Antisemitismusfonds bekannt geworden, geriet dessen Arbeit auch durch die Recherche von Deutschlandfunk Kultur in die Kritik. Wer bekommt Geld, wer nicht? Wie überfordert ist die Kulturbehörde? Heute hat sich ein Untersuchungsausschuss konstituiert, um Ende des Monats mit der inhaltlichen Aufklärung zu beginnen. Claudia van Laak, die Senatskulturverwaltung unter Joe Cialo und seiner Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson steht im Fokus. Was ist da offensichtlich schiefgelaufen?
Naja, zum einen muss man erstmal wissen, 20 Millionen Euro, die sind nicht so schnell ausgegeben. Also 2 mal 10 Millionen Euro. 10 Millionen Euro, das ist 1/10 des gesamten Berliner Kulturetats. Also es war eigentlich von Anfang an klar, dass dieses Geld nicht so schnell auch sinnvoll ausgegeben werden kann, wie ursprünglich gedacht oder geplant. Und die Fachleute in der Kulturverwaltung, die haben von vornherein darauf hingewiesen und gesagt, Leute, wir haben A, nicht das Personal, um so viel Geld sinnvoll auszugeben, und B, haben wir auch nicht die Expertise, denn man muss wissen, der gesamte Bereich Demokratieförderung und gesellschaftlicher Zusammenhalt, der lag zuvor in anderen Fachverwaltungen und ist dann rübergewandert in die Kulturverwaltung.
Wurde versucht, dieses Problem innerhalb der Senatskulturverwaltung beziehungsweise in Verbindung mit der Landesregierung zu lösen?
Ja, anfangs wurde zusammengearbeitet mit anderen Verwaltungen. Stichwort ist da der Bereich Bildung, aber auch der Bereich Soziales. Es ist dann aber Ende 2024 klar geworden, eigentlich sollten 10 Millionen Euro ausgegeben werden. 3 Millionen Euro ist übrig geblieben. Und da hat besonders die CDU interveniert und gesagt, das geht gar nicht. Wir stellen hier viel Geld für einen sehr wichtigen Bereich zur Verfügung. Das Geld muss schnell ausgegeben werden.
Was sind denn für Sie die bemerkenswertesten Beispiele von Förderung, während weiter ja auch ungeprüft Geld ausgegeben wird?
Also wichtig ist ein besonderer Bereich und der nennt sich Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Das ist ein Topf gewesen, 3,4 Millionen Euro waren da drin und Akten, die ich einsehen konnte, da deutet alles darauf hin, dass dieses Geld nicht nach fachlichen Kriterien ausgegeben worden ist, sondern ausgegeben worden ist, weil verschiedene CDU-Abgeordnete, aber auch SPD-Abgeordnete so eine Liste erstellt haben. Eine Liste von Projekten, von denen sie der Ansicht waren, die sind super, die sind gut und genau die sollen das Geld bekommen. Das Problem dabei, dieses Geld ist wirklich ausgegeben worden an diese Projekte, ohne dass es vorher eine fachliche Prüfung gab. Und genau das haben auch die Fachleute in der Verwaltung die ganze Zeit kritisiert und haben gesagt, Leute, wir müssen das ja prüfen. Es gibt keine Förderrichtlinien. Für jedes große Projekt gibt es eine Richtlinie und dann wird geguckt, der Antrag, der da eingegangen ist, können wir den fördern oder nicht. Das gab es alles gar nicht. Und dann haben die Fachleute gesagt, lieber Senator Joe Cialo, wir können das mit unserer Ethik und dem, was wir machen dürfen und wollen, nicht vereinbaren. Wir können das nur machen, wenn du alles auf deine Kappe nimmst. Und das hat Cialo dann auch gemacht.
Joe Cialo ist gegangen. Seine Staatssekretärin war Sarah Wedel-Wilson, die jetzt Kultursenatorin in Berlin ist und offensichtlich doch weitermacht wie bisher, oder?
Ja, so ist es. Zunächst gab es die Hoffnung auch der Fachleute wiederum in der Verwaltung. Das kann man auch an den E-Mails ablesen, die ich einsehen konnte, dass mit dem Amtsantritt von Wedel-Wilson sich das ändert. Nein, es war nicht so. Die aktuelle Kultursenatorin hat das Vorgehen ihres Vorgängers für gut geheißen. Sie hat so weitergemacht. Beispiel, eigentlich muss jedes Projekt, was Geld will, einem bestimmten Eigenanteil nachweisen können. Und damit sagt die Verwaltung, da können wir sehen, ist das jetzt ein seriöser Verein oder nicht. Und da hat Wedel-Wilson gesagt, nein, bei Projekt XYZ, die brauchen keinen Eigenanteil leisten, hat es begründet mit der hohen politischen Relevanz, auch in Zusammenhang mit einer neuen Städtepartnerschaft Berlin-Tel Aviv. Meine Vermutung ist, dass da Berlin ganz gut dastehen wollte bei den Israelis, indem sie eben sagen konnten, wir haben x Millionen Euro für den Kampf gegen Antisemitismus ausgegeben.
Sie haben vorhin schon die Fraktion von CDU und SPD erwähnt. Wie ist das denn mit der Gewaltenteilung? Da scheint man ja sehr freihändig umgegangen zu sein mit dem Steuerzahlergeld.
Ja, wenn sich das alles so bewahrheitet, dann ist das so. Dann war da nicht so richtig viel mit Gewaltenteilung. Also speziell 2, 3, 4 Abgeordnete haben wirklich massiv versucht, Einfluss zu nehmen, haben immer wieder E-Mails geschrieben an die Verwaltung, auch an das Büro der Senatorin, des Senators, auch an das Büro des Staatssekretärs. Also da wurde versucht, massiv Einfluss zu nehmen, muss man wirklich so sagen. Und das muss jetzt dann im Untersuchungsausschuss natürlich noch belegt werden.
Was ist denn da für Sie das bemerkenswerteste Beispiel der Förderung von Projekten in diesem Zusammenhang?
Also ich habe mir mal besonders angesehen das SERA-Institut. Interessant, der Verein hat da im letzten Juli 390.000 Euro erhalten. Das Institut wurde aber erst ein paar Monate vorher gegründet. Also interessant ist eben auch, dass die Gründerin im Vorstand eines CDU-Ortsvereins sitzt und gemeinsam in diesem Vorstand mit genau dem Abgeordneten, der sich massiv für die Förderung des Vereins eingesetzt hat. Ich habe mir heute noch mal den Social-Media-Auftritt angesehen dieses Instituts. Also bei Instagram rät das SERA-Institut dazu, Hannah Arendt zu lesen. Und dann findet sich dort aktuell ein Videoauftritt der Gründerin. Da geht es allerdings um die aktuellen politischen Entwicklungen im Iran. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn da jetzt der Bezug zur Bekämpfung des Antisemitismus in Berlin? Also das ist mir nicht ganz so klar geworden.
Claudia van Laak, nach der konstituierenden Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Antisemitismusfonds des Berliner Senats.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Rosario Bohner.
Der Schriftsteller Navid Kermani schämt sich für die Iran-Politik Deutschlands und Europas. Das sagte er heute im Deutschlandfunk. In Europa setze man darauf, dass nur das Regime im Iran Stabilität garantiere. Das sei aber ein Fehlglaube. Das Ende der Mullah-Herrschaft zeichne sich ab.
Ihr Leben, das Land ist so derart heruntergewirtschaftet. Die Wirtschaftslage, die Umweltkatastrophe, die Korruption, die Ungerechtigkeit vor Gerichten, das ist eine so lange Geschichte von Unfähigkeit, nicht nur von Gewalt und von Terror. Und ich glaube, dass jeder spürt, das Regime ist eigentlich schon tot. Aber in dieser Todesprozess, der Sterbeprozess, der kann sich noch eine Weile hinziehen und er kann noch sehr, sehr grausam werden.
Der Schriftsteller und Essayist Navid Kermani, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Die Berlinale wird in diesem Jahr mit der Weltpremiere des afghanischen Films No Good Man eröffnet. Das Werk der Regisseurin Shabanu Sadat wurde als internationale Koproduktion gedreht, unter anderem mit deutscher Beteiligung. No Good Man ist eine romantische und politische Komödie. Die Regisseurin Sadat spielt die Hauptrolle. Sie verkörpert eine Kamerafrau beim Sender Kabul TV. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen Orten in Deutschland statt. Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle sagte, Shabanu Sadat gehöre zu den spannendsten Stimmen des internationalen Kinos. In No Good Man rücke sie erneut das Leben afghanischer Frauen in den Mittelpunkt. Die Regisseurin hat auch Wolf and Sheep und Kabul Kinderheim gedreht. Sie lebt seit ihrer Evakuierung aus Afghanistan im Jahr 2021 in Hamburg. Bis 2025 war sie Teilnehmerin des Intro-Programms der Hamburger Kulturbehörde, das geflüchtete Künstler fördert, die nicht mehr in ihren Herkunftsländern arbeiten können. Die Berlinale wird am 12. Februar eröffnet. Kulturstaatsminister Weimar hat ein energisches Vorgehen der EU gegen die Verbreitung KI-generierter Holocaust-Bilder und Filme gefordert. Das große Leid der Opfer des Holocaust dürfe nicht verfälscht und verzerrt werden, sagte Weimar der Nachrichtenagentur Reuters. Er unterstütze deshalb die Forderung der Gedenkstätten, KI-generierte Bilder eindeutig zu kennzeichnen und wenn nötig zu entfernen, fügte Weimar hinzu. Er forderte die EU-Kommission auf, entschieden gegen die Betreiber sozialer Medien vorzugehen. Die Verbreitung manipulierter Bilder führe dazu, dass Geschichte umgeschrieben und letztlich relativiert werde, so Weimar. Das nordfinnische Oulu hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt offiziell eröffnet. Trotz Schneefalls und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Auf der Hauptbühne fand unter anderem ein Konzert auf Instrumenten aus Eis statt. Das Eröffnungsfestival in Oulu soll das ganze Wochenende andauern. Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU. Das Veranstaltungsprogramm für das Kulturhauptstadtjahr steht unter dem Motto »Kultureller Klimawandel«. Geplant sind Beiträge wie Schneeskulpturen, Eisschwimmen und Lichtinstallationen auf gefrorenen Seen. Neben Oulu ist auch das slowakische Trenčín seit dem Jahreswechsel europäische Kulturhauptstadt.
Oper.
Antonio Vivaldis Die vier Jahreszeiten. Seit 300 Jahren ein Ohrwurm. Aber zum beachtlichen barocken Werk des Komponisten gehören auch an die 50 Opern. Griselda wurde 1725 in Venedig uraufgeführt und Sie hören gleich, wie sie heute in der Oper Wuppertal klang. Aus Antonio Vivaldis Griselda mit dem Libretto von keinem geringeren als Carlo Goldoni. Kritiker Stefan Keim war für uns heute Abend in der Oper Wuppertal bei der Premiere. Ein selten gespieltes politisches Psychodrama auf Grundlage einer Geschichte aus Boccaccios Decamerone, heißt es in der Ankündigung. Was passiert?
Es gibt einen erstmal, also ich muss vielleicht erstmal sagen, was in der Oper passiert, weil die Regisseurin hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Also in der Oper geht es um einen König und eine Königin, Gualtiero und eben Griselda, die Titelgebende. Und zu dieser Zeit hat man ja gerne sich in einer Beziehung gegenseitig heftig auf die Probe gestellt. Sie wird verstoßen, sie gehört zu einer unteren Schicht und es wird immer gesagt, da hat das Volk Stück etwas dagegen. Er will eine andere, eine jüngere nehmen. Das ist nebenher die totgeglaubte Tochter der beiden. Also du siehst, das ist so ein typisches Barocklibretto. Und die Regisseurin hat das Ganze sehr radikal in die Gegenwart geholt und es funktioniert, kann ich gleich am Anfang sagen, großartig.
Großartig, warum?
Deswegen, weil diese Musik sehr stark an den Charakteren ist. Das ist also keine Barockoper, es ist ein Meisterwerk, was der Vivaldi geschrieben hat, der hier auch seine letzte Oper komponiert hat. Das ist ein Stück, das wirklich ein Drama per Musica ist, so heißt es. Nämlich nicht nur eine Abfolge von unglaublich virtuosen Arien, sondern alles im Dienste einer Geschichte. Und das macht es eben möglich, aus dem König einen Tech-Unternehmer zu machen und aus Griselda eine Frau aus der Arbeiterklasse. Weil schon bei Vivaldi es so ist, dass die beiden auf Augenhöhe sind, dass sie auch aktiv wird, dass sie sich nicht alles gefallen lässt. Zwar gibt es in dem Libretto von Carlo Goldoni, auch der Zeit geschuldet, immer diese Unterwürfigkeit. Du bist mein Gebieter, ich werde nie etwas tun, was du mir nicht befohlen hast. Und nein, nein, auch wenn du mich dreimal verstoßen hast, ich nehme keinen Geliebten. Natürlich hat sie einen in dieser Inszenierung. Das alles ist völlig ironisch gemacht. Also dieses Paar hat jetzt weniger mit einem König-Königin-Paar aus der Barockoper zu tun, als eher so mit den Figuren aus Wer hat Angst vor Virginia Woolf von Edward Albee. Also da ist ein richtig heftiges Ehedrama auf der Bühne, aber eben auf Augenhöhe.
So viel hintergründige Charaktere weit vor der Erfindung der Psychologie. Liegt das tatsächlich auch an dem vorhandenen Original oder hat da die Regisseurin nochmal mit Hand angelegt?
Also die hat ganz heftig Hand angelegt. Es ist wahnsinnig viel Bewegung. Einzige kleine Einschränkung, für mich vielleicht sogar etwas viel Aktionismus. Schon wenn das ausgezeichnete Sinfonieorchester Wuppertal unter der sehr energetischen und extrem klugen Leitung von Yorgos Tsiavras loslegt mit der Sinfonia, die Ouvertüre ist hier eine dreiteilige Sinfonia, da wird auf der Bühne unfassbar viel gemacht. Da finde ich, könnte man sich manchmal auch ein bisschen mehr auf die Musik konzentrieren. Die Bühne ist eine zweigeteilte Drehbühne, ständig andere Spielorte. Noemi Dabozzi aus Großbritannien hat das gemacht und die Regisseurin Mathilda Dutilleux-McNichol, das ist so eine Mischung aus französischem und britischem Namen, die hat das Ganze richtig aktionsgeladen und auch durchaus mit Humor als eine Geschichte von heute inszeniert. Humor zum Beispiel darin, zwischendurch soll auch Griseldas Sohn entführt und sogar getötet werden und da wird natürlich heftig gestritten, aber was macht der Junge? Der hat Kopfhörer auf und ein Tablet in der Hand und daddelt gerade irgendwas, der kriegt überhaupt nicht mit, dass er gerade irgendwie in Lebensgefahr schwebt.
Das heißt, auch das Bühnenbild führt einen völlig weg aus dem barocken Umfeld.
Ja, es ist eine absolut aktuelle Geschichte, nur eben mit diesem, ich sag jetzt mal, barocken Soundtrack. Und das funktioniert ganz großartig, weil die Oper wird auch in ihrer kompletten Gänze gespielt. Das ist ja heute oft so. Ich habe gerade noch so einen ziemlich misslungenen Händel in der Deutschen Oper am Rhein gesehen, in Duisburg. Da wird ja sehr, sehr oft auch gekürzt, weil wir heute mit diesen Capo-Arien nicht mehr viel anfangen können, weil wir da auch nicht so diese Kultur haben, dass dann so im zweiten Teil in der Wiederholung eben im Da Capo dann noch heftig improvisiert wird. Aber hier wird das alles szenisch auch gefüllt. Jedes Rezitativ zwischendurch hat seinen Sinn und ist nicht einfach nur so ein Hilfsmittel, um von einer Arie zur nächsten zu kommen. Das ist von vorne bis hinten durchdacht. Das ist extrem spannend und wahnsinnig gut gesungen.
Könnte es nach dieser Premierenkritik sein, dass die nur drei geplanten nächsten Vorstellungen vielleicht erweitert werden?
Ja, ich hoffe es sehr, weil das ist wirklich nur recht wenig angesetzt. Das liegt daran, dass in Wuppertal ein bisschen das Opernpublikum zurückgewonnen werden muss, dass man überhaupt auch das Opernhaus nicht so oft zur Verfügung hat, weil er hier Pina Bausch auch noch spielt. Ich muss aber noch kurz Sonja Runja als Griselda rühmen, Rinat Moria als Costanza, die geheime Tochter, was die an Koloraturarien, an einer Geläufigkeit und Eleganz auf die Bühne haut, das hat das Publikum zu Recht hingerissen. Und es gibt zwei Sopranisten, zwei Countertenöre, die in extremen Lagen singen und die teilweise, ich sag die Namen auch noch kurz, Gerben van der Werf und Lidora Mesica, die teilweise zwischen Baritonlage und dieser Countertenorlage hin und her wechseln, was eine absolute stimmliche Virtuosität ist. Das ist eine Knalleraufführung. Leute auf nach Wuppertal.
Ein begeisterter Stefan Keim über Griselda von Antonio Vivaldi an der Oper Wuppertal. Bollywood, ein umstrittener Begriff für die große und machtvolle Filmindustrie Indiens. Sie steht für schmalzige Opulenz und Tränendrüsenemotionen einerseits. Andererseits verarbeitet der Hindi-Film auch Politik. Über den Spionage-Thriller Durandar wird gerade erbittert gestritten, berichtet Peter Hornung in Neu-Delhi.
Wo der Feind steht, das ist klar in diesem Film.
We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan.
Wir müssen das Zentrum des Terrorismus in Pakistan infiltrieren, sagt einer der Hauptdarsteller. Darum geht es, kriminelle Netzwerke auszuheben, die Indien bedrohen. Sie operieren von der Millionenstadt Karachi aus, in Pakistan also dem Erzfeind Indiens. Durandar, dieser ziemlich brutale 3,5-Stunden-Film, er verwebt reale historische Ereignisse mit einer fiktiven Erzählung. Eine Flugzeugentführung 1999, ein Anschlag auf das indische Parlament im Jahr 2001 und der Terror von Mumbai 2008. Bollywood-Star Ranveer Singh spielt einen indischen Spion, der angebliche Verbindungen zwischen pakistanischen Kriminellen und Terrornetzwerken aufdecken soll. Immer nach dem Motto, wenig reden, viel schießen. Das ist etwas Einzigartiges, sagt ein begeisterter Kinobesucher. Die meisten dieser Filme spielen in Indien, aber hier infiltriert ein indischer Agent Pakistan und lebt dort undercover. Der Film erzählt das über Karachi und alles drumherum. Deshalb ist es ein so guter Film. Ich meine, man sollte ihn unbedingt sehen. Super spannend, schnell, unterhaltsam. Durandar, was man recht frei als Superheld übersetzen könnte, ist der absolute Blockbuster in Indien. Er kam letzten Monat in die indischen Kinos und ist so erfolgreich, dass selbst der neue Avatar-Film oft nicht gezeigt werden kann. Es fehlen einfach freie Kinosäle. Der indische Filmkritiker Komal Natha. Filme, die patriotische Gefühle beim Publikum wecken, laufen in der Regel gut. Das heißt aber nicht, dass jeder Film mit einem solchen Thema erfolgreich gewesen wäre. Es liegt auch an der Inszenierung, an den schauspielerischen Leistungen, an der Musik. Alles scheint bei diesem Film gestimmt zu haben.
Everything seems to have gone right with the film.
Allerdings, es gibt auch viel Gegenwind.
Bollywood is distracting you with fiction like Durandar.
Bollywood lenkt euch nur ab, schreit Fernsehmoderator Arnab Goswami seinem Millionenpublikum entgegen. Durandar sei nur Fiction und Propaganda. Geldverschwendung. Es gebe genug tatsächliche Ereignisse, über die man wirklich Filme machen müsse. Der Film sei extrem nationalistisch und antimuslimisch, kritisieren andere. Der bekannte YouTuber Dhruv Rathi erkennt in dem neuen Erfolgsfilm gar die Ästhetik von Hitlers Filmemacherin Leni Riefenstahl. Kritiker wie Rathi werden online massiv beschimpft, manche gar bedroht, vor allem durch Anhänger der Hindu-Nationalisten. Regierung unter Premierminister Narendra Modi, der selbst immer wieder gerne gegen Pakistan austeilt. Pakistan ist das absolute Feindbild. Für Differenzierungen ist da kein Platz. Ohnehin ist die Atmosphäre in Indien aufgeladen. Seit einem schweren Terroranschlag in der indischen Region Kaschmir vergangenen April und einem kurzen Krieg zwischen beiden Atommächten zwei Wochen danach. In den Golfstaaten ist der Film übrigens verboten, wegen des aggressiven Nationalismus und der Art, wie das muslimische Pakistan dargestellt wird. Am Golf hat man Angst, dass wegen dieses Filmes dort lebende Inder und Pakistaner aufeinander losgehen.
Peter Hornung berichtete. Klaus Bukatzky hat jetzt die Kulturpresseschau für Sie. Merke, weil das Politische ja auch im Atmosphärischen steckt, lohnt es sich womöglich, sich von den Füßen auf den Kopf zu stellen.
Das Glück liegt im Eiswasser, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, nachdem wir gerade eisigste Temperaturen überstanden haben. Zeit für Ruhe, Gemütlichkeit, aber auch für andere Körpererfahrungen, die bei 25 Grad einfach nicht zu haben sind. Das schreibt Kathleen Hillebrand. Sie schildert die Winterliebe der Psychologin Kari Leibowitz als Gegenentwurf zum warmen Sommer. Die Amerikanerin lebt in Amsterdam und gerade erschien ihr Buch Wintern, wie wir mit der richtigen Einstellung durch die dunkle Jahreszeit kommen. Kathleen Hillebrand konnte sie dort bei einem kurzen Bad im etwa 9 Grad kalten, schönen niederländischen Wasser beobachten. Leibowitz' zentrale These ist, das Leben ist nicht nur im Sommer lebenswert. Wenn man aufhört, den Winter als eine Zeit zu betrachten, die bitte einfach schnell vorübergehen soll, beginnt man seine Möglichkeiten zu entdecken. Nämlich auch als Beispiel für alle Lebenskrisen, für schwere Zeiten, die man überstehen muss. Und da können wir dann üben. Für Zeiten der Krankheit, des Verlusts, der Trauer. Man kann üben, sich um sich zu kümmern, Trost zu finden. Und ja, auch das, sich vor Augen zu halten, dass irgendwann der Frühling zurückkehrt. Da verstehen wir ja langsam schon fast, warum Donald Trump sich ausgerechnet Grönland einverleiben will. Mit ihrem Credo, die eigene Moral stehe über dem Völkerrecht, bieten die Regenten Amerikas und Russlands ein neues Bild, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Bruch des Völkerrechts begann freilich mit Putin, der vor fast 4 Jahren in die Ukraine einmarschierte, schreibt der im Exil lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofejew. Etliche ukrainische Städte sind zerstört, viele dem Erdboden gleichgemacht, die Zivilbevölkerung wird terrorisiert, die Zahl der Toten und Verwundeten auf beiden Seiten beläuft sich auf 1 Million. Seit dem 11. Januar dauert dieser Krieg länger als der sowjetisch-deutsche von 1941 bis 1945. Und wie lange er noch dauern wird, weiß niemand. Genauso wenig, wie wir wissen, ob denn jemand für Grönland kämpfen würde. Ein Eingreifen in Iran hätten Menschenrechte wohl viele gerecht gefunden. Aber Trump hat Gerechtigkeit neu definiert, heißt es in der Süddeutschen. Seine Bomber blieben zunächst im Hangar. Er muss sie ja für alle Fälle für Grönland warm halten, meint Willi Winkler. Heute Venezuela, morgen Grönland, übermorgen, warum nicht, schon die ganze Welt. Das klingt nicht hoffnungsfroh und auch nicht optimistisch. Es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus, wird uns in der Frankfurter Rundschau erklärt. Optimismus meint, dass ein positives Ergebnis wahrscheinlicher ist als ein negatives. Hoffnung hingegen ist die Bedingung der Möglichkeit des Handelns. Um handeln zu können, muss nichts gut stehen in der Welt. Oft sind wir gerade wegen des Leidens und der Tragödie motiviert, meint die Politikwissenschaftlerin Lea Üpi. Hoffnung ist für mich, sagt sie im Interview, eine moralische Pflicht. Und auch die Psychologin Kari Leibowitz baut uns weiter auf, wenn sie in der Süddeutschen erzählt, wie sie beim Arbeiten im nordnorwegischen Tromsø an der nördlichsten Universität der Welt die Menschen dort im harten Winter erlebte. Sie zünden Kerzen an, legen Decken auf ihre Sitzmöbel, pflegen kleine Alltagsrituale wie Tee trinken und ins Feuer schauen. Und ihre Ratschläge fürs Gute überwintern, etwa wenn uns wieder eisige Kälte droht, den Winter schätzen, ihn zu etwas Besonderem machen, rausgehen, aber dabei nicht ausrutschen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.